Ich würde gerne beten und dann einfach einsteigen in unseren Text heute Morgen. Es ist mir ein Prinzip aus dem Alten Testament wichtig geworden. Und damit, da würde ich euch gerne mit hineinnehmen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir so wirklich in deine Arme laufen können und wissen, es gibt keinen besseren Ort, wo wir aufgehoben sind. Du weißt, was wir brauchen, jeder von uns. Dass jeder so sein Paket trägt und jetzt legen wir das bei dir ab und beten einfach, dass du uns begegnest. Auch, dass du uns dein Wort lebendig machst, uns hilfst zu verstehen, was du für uns bereit hast. Wir rechnen einfach mit deinem guten Handeln jetzt. Amen. Das Prinzip, das ich gerne mit euch anschauen möchte, eben aus dem Alten Testament, klingt für sich vielleicht ein bisschen komisch. Das Prinzip, das ich mit euch anschauen möchte, ist erst die Harfe, dann die Schaufel. Dann würdet ihr denken, was will der genau? Wenn wir den Text miteinander lesen, denke ich, wird dieses Prinzip klar. Und wenn wir eins mitnehmen, wäre wirklich so dieser Gedanke, erst die Harfe, dann die Schaufel. Wer seine Bibel dabei hat, der kann mit mir mal eintauchen in 2. Könige Kapitel 3. 2. Könige Kapitel 3. Wir gehen ins Alte Testament, in die Zeit der Könige, in dieses geteilte Königreich, das Nordreich und das Südreich. Einfach nochmal, um die Linie zu bekommen. Wir hatten ja dieses gemeinsame große Königreich, diese großen Könige. Erinnert euch, der erste König Saul, dann kam David und dann kam die Überlinger Bibelleser. Genau, also die drei Könige. Und dann wissen wir ja, teilte sich das Reich in das Nord- und in das Südreich. Und mitten in dieses geteilte Reich werden wir hineingenommen. Wir hören von einem König aus dem Nordreich, wir hören von einem König aus dem Südreich. Und was es da so auf sich hat, das würde ich gerne mit euch lesen. Und lest dazu zunächst mal den ersten Teil des Textes, das ist so mehr die Vorgeschichte zu dem, worauf wir nachher kommen. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Klingt ein bisschen trocken, aber wir brauchen die Vorgeschichte, um das zu verstehen. Die Herrschaft Jorams, des König Ahabs, über Israel, also das war der König des Nordreichs, begann im 18. Jahr der Regierungszeit König Josaphats in Juda. Also der König des Nordreichs wird es mit Namen genannt, Joram. Der König des Südreichs, die parallel regierten, wird genannt, das ist der Josaphat. Er regierte, der Joram, 12 Jahre in Samaria. Und dann wird er kurz beschrieben, Joram tat, was dem Herrn missfiel. Nicht so wie sein Vater und seine Mutter, denn er ließ die Baalsäule umstürzen, die sein Vater errichtet hat. Doch auch er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes zu der Jerobeam, der erste König im Nordreich, die Israeliten verleitet hatte und hörten nicht damit auf. Dann wird uns ein dritter König genannt, nämlich der König Mescha von Moab, war Schafzüchter. Er zahlte an den König von Israel 100.000 Lämmer und Wolle von 100.000 Widdern. Also er war tributpflichtig dem König vom Nordreich. Nach König Ahabs Tod kam es jedoch zum Aufstand dieses Königs von Moab gegen den König von Israel. Der sagt, Leute, jetzt ist mal gut mit Steuern zahlen, ich mach das nicht mehr. Wo ist das Problem, wenn plötzlich keine Steuern mehr reinkommen? Und da berief der König Joram, also dieser König des Nordreichs, ganz Israel zum Heer ein und zog von Samaria aus los. Auf dem Weg ließ er König Josaphat, der des Südreichs, von Juda folgende Botschaft überbringen. Der König von Moab hat sich gegen mich aufgelehnt. Wir wollen jetzt erstmal klar schief machen, wer hier der Chef ist, ne? Eine klare Ansage machen. Willst du mir helfen, Moab zu bekämpfen? Und Josaphat antwortete, ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk und meine Pferde sind wie deine Pferde. Und er fragte, was ist deine Strategie? Welchen Weg nehmen wir? Durch die Wüste Edoms, antwortete Joram. So zogen die Könige von Israel, Juda und Edom los. Das ist der erste Teil. Klingt ein bisschen trocken. Aber eben, das ist ganz wichtig, um nachher zu verstehen, wie dieses Prinzip angewandt ist und warum das so wichtig ist. Nun, wir sind eben in diesem Zeitfenster vor dieser Vielleicht noch dazu, eben diese beiden Königreiche, das Nord- und das Südreich, die gingen ja dann später beide wegen ihres Ungehorsams in die Gefangenschaft. Zuerst das Nordreich 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft und das Südreich etwas später 586 in die babylonische Gefangenschaft. Und das war ja dann so die Zeit Daniels. Wir haben ja mit hineingenommen, was die so erlebt haben da. Und wir werden eben in die Zeit mit hineingenommen, bevor eben diese Wegführung oder diese Deportation, diese Gefangenschaft stattfand. Und uns wird so beschrieben, was da so passierte kurz. Ganz kurz wird beschrieben, Joram tat, was dem Herrn missfiel. Ganz kurze Beschreibung von seiner Person. Leider wird das nicht nur über ihn als König gesagt, sondern über viele der Könige. Und nicht nur über Könige, sondern eigentlich als klares Kennzeichen dieser Zeit, sie taten eigentlich, was dem Herrn nicht gefiel. Als ich über diesen Text nachdachte, habe ich gedacht, was wäre denn meine kurze geistliche Beschreibung meines Lebens? Und dürfte ich die Frage an euch weitergeben? Wenn in kurzen Worten beschrieben werde, so wie ist denn deine geistliche Haltung? Was würde da stehen? Würde da stehen, Detlef, nimmt's mit dem Glauben nicht so ernst, der macht, wozu er Bock hat oder wie auch immer man das formuliert. Oder werden es sagen, Josef ist jemand, dem die Gemeinde am Herzen liegt, der investiert sich an allen Ecken. Ein anderer, der eben sagt, mir liegt Lobpreis am Herzen, ich will Menschen in die Gegenwart Gottes führen. Ich weiß nicht, wie die Beschreibung wäre. Wie würdest du selber sagen, wirst du beschrieben? Joram tat, was nicht gut war vor Gott. Ich hoffe nicht, dass das in irgendeiner Form unsere Beschreibung ist. Er hatte ein Problem. Neben diesem kriegerischen Problem, das Moab sich eben auflehnt, ist das Problem, dass er keine guten Vorbilder hatte. Lesen wir in dem Text. Da heißt es ja, Joram tat, was dem Herrn missfiel. Nicht ganz so wie sein Vater und seine Mutter. Irgendwas hat er erkannt, war nicht richtig, aber hat gesagt, mit allem hat er nicht konsequent gebrochen. Das, was andere eben ihm vorgemacht haben, das hat er einfach nachgemacht. Er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verleitet hatte. Wer das nachlesen möchte, der findet es in 1. Könige Kapitel 12. Der hat gesagt, wisst ihr, das Heiligtum liegt ja eigentlich im Südreich. Wenn die Leute also zu ihren Festen nach Jerusalem pilgern, könnte es ja sein, dass sie sich dem dortigen König unterwerfen. Und dann führen die gegen mich Krieg und entheben mich meines Amtes und dann bin ich all meine Macht los. Ich habe eine Idee. Ich mache ein paar eigene Heiligtümer im Nordreich, dann können die hier anbeten und müssen nicht extra nach Jerusalem. Clever, oder? Und dort hat er eigentlich wirklich so neu einen Götzenkult entstehen lassen und die Leute opferten da, obwohl Gott klar gesagt hat, der Treffpunkt, um mich zu treffen, ist in Jerusalem. Und da sind viele eben, die haben dem gefolgt und haben eben dann diese, ähnlich wie Aaron das getan hat, er hat dann einfach solche Bildnisse gegossen, wie das goldene Kalb, und die wurden tatsächlich angebetet. Das war also eben diese Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verliehen hatte. Er hörte nicht damit auf. Seht ihr, das eine ist, er hatte keine guten Vorbilder. Und das machte etwas mit ihm. Das hatte Auswirkungen auf sein Leben. Und ich hoffe, du hast viele Leute, wo du sagst, oh, das sind mir geistliche Vorbilder. Wenn ich in deren Spur gehe, dann bin ich in Gottes Spur. Dann liege ich richtig. Das andere, was ich denke, der Text aber auch noch sagt, ist, durch das Fehlverhalten von Jerobeam sind viele eben auf die falsche Spur gekommen. Und es hat mich echt hinterfragt, auch ganz persönlich, wo ich dachte, wo werden Leute durch mein Verhalten ein Stück irregeleitet? Weil ich den Maßstab Gottes nicht in vollem Gehorsam lebe, nehmen es andere auch nicht so ernst. Aber das ist ein geistliches Problem. Von den Priestern im Alten Testament wird zum Beispiel häufig gesagt, eigentlich hätten sie Menschen den Weg Gottes zeigen sollen, stattdessen haben sie vom eigentlichen Weg abgebracht. Hoffentlich, dass das über mich gesagt wird. Stell dir mal, was für ein vernichtendes Urteil. Eigentlich hätten sie durch dich Gott erkennen sollen, aber weil sie es so gemacht haben, wie du es gemacht hast, lagen sie daneben. Das eigentliche Problem, eben von dem wir hier in diesem Text lesen, neben dieser Prägung durch Vorbilder oder eben auch Nicht-Vorbilder oder auch durch das eigene Vorbild, ist ja eben diese Auflehnung des Königs von Moab. Vielleicht haben wir das so geografisch noch im Sinn. Wir können uns vorstellen, da ist dieses Tote Meer. Und nordwestlich davon ist eben das Nordreich. Na, ich müsste es eher so rum für euch zeigen. Ne? Hier ist das Tote Meer, hier ist das Nordreich, unten drunter das Südreich und ganz südlich vom Toten Meer ist Edom, von dem wir auch noch lesen. Und jetzt beschließt, und auf der anderen Seite des Toten Meeres ist Moab und die lehnen sich auf. Wenn man normalerweise nach Moab zog oder auch Krieg zog gegen Moab, dann war ganz klar, man nimmt die nördliche Spitze des Toten Meeres und greift von dort an. Und deswegen, das war total befestigt. Und da rechnete Moab auch damit, wenn Angreifer kommen, dann auf jeden Fall aus dem Norden. Und jetzt kommt gute Strategie. Wir greifen von Süden an, da rechnet keiner mit. Wir gehen unten rum, eben durch Edom hindurch, greifen von der Wüste her an und kriegen, rechnet keiner mit. Und dann nehmen wir das Land einfach ein und sagen damit, wer hier das Sagen hat. Also Moab lehnt sich auf, sie wollen nicht mehr die Steuern bezahlen und da berief König Joram ganz Israel zum Heer ein. Also er sagt, ich habe ein echtes Problem, ein wirkliches Problem. Wie geht er dann dieses Problem heran? Und eigentlich könnte man rein logisch von dieser Problemlösung profitieren. Was machen sie? Sie sagen, okay, pass auf, wir müssen erstmal checken, unsere Zahlen checken, einen Ist-Zustand ermitteln, eine Analyse durchführen. Wie viele Leute haben wir denn? Krieger. Ah, er zählt die alle und sagt, ein bisschen wenig. Moab ist also stark befestigt. Besser wäre, wir hätten noch ein paar Verbündete. Und deshalb auch die Anfrage an den König des Südreichs zu sagen, kannst du mir helfen? Wir legen unsere Armeen zusammen und dann sind wir eine wirkliche Streitmacht und dann ist es viel einfacher, der Sieg. Und weil sie durch Edom ziehen, unten durch, sagen sie, oh, vielleicht hat er auch Lust, mit uns Krieg zu machen. Den fragen wir auch. Und tatsächlich kommt es ja dazu, lesen wir im Text, dass diese drei Könige mit ihren Armeen dann gemeinsam unterwegs sind. Das Erste, was wir aus dem Text lesen, ist eben diese Analyse. Das Zweite ist, wie kann ich meine Ressourcen verbessern, indem ich eben andere frage, ob sie mich unterstützen. Und dann ist eigentlich das, was sie planen, ihre Strategie genial. Wir machen das so, sie rechnen so nicht mit uns, wir gehen eben unten rum und schlagen sie von hinten. Gut. Soweit. So gut. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Text. Das ist nur die Vorgeschichte. Und deswegen lese ich mit euch ab Vers 9 nochmal weiter bis Vers 20. Also, die Frage war, welchen Weg nehmen wir? Vor, durch die Südspitze vom Toten Meer. Durch die Wüste Edoms, antwortete Joram, so zogen die Könige von Israel, Juda und Edom los. Als sie 7 Tage lang durch die Wüste gezogen waren, gab es aber kein Wasser mehr. Also diese Wüste und diese Strategie hatte einen Haken, weil es plötzlich kein Wasser mehr gab, weder für die Tiere noch für die Leute. Kein Wasser mehr für die Männer und die Lasttiere. Was nun? Rief der König von Israel. Und jetzt, hört mal zu, kommt in Vers 10 etwas, jetzt kommt, wird das erste Mal Gott erwähnt. In der ganzen Strategie. Der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Ihre Pläne gehen eigentlich nicht so auf, wie sie gedacht haben. Und wer ist schuld jetzt? Gott ist schuld. Gott ist das eigentliche Problem. Also, er hat uns hierher gebracht, Moab hat vielleicht das mittlerweile auch spitz gekriegt, dass die eben einen anderen Weg nehmen, rüstet sich als Armee und jetzt haben wir kein Wasser mehr, wir sind total schwach, jetzt werden wir auch noch besiegt, trotz toller Strategie und allem. Gott ist schuld. Und ich dachte, so alt diese Botschaft ist, so aktuell ist sie auch. Ich glaube, dass das heute häufig geschieht. Dass wenn Gott nicht so unsere Pläne segnet, wie wir das denken, dann ist er irgendwie schuld, dass das alles nicht rund läuft. wenn Menschen in ihren Plänen einfach unterbrochen werden oder eben tatsächlich es nicht so läuft, wie sie sich gedacht haben, machen sie oft Gott verantwortlich dafür. Das erste Mal, dass Gott erwähnt ist, kommen sie plötzlich jetzt auf die Idee zu sagen, läuft nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Und Josaphat, das war der König vom Südreich, fragte, hört mal, also wir haben eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es um Wegführung, um Kriegsführung geht, um wirkliche strategische Wegführung, dann ist es gut, Gott zu befragen. Und deswegen macht er einen guten Vorschlag. Der Herr eben, Joram, der König vom Nordreich, sagt eben, Gott hat uns hierher gebracht, um uns zu vernichten. Josaphat fragt, ist denn kein Prophet des Herrn hier, durch den wir den Herrn befragen können? Gibt's denn niemand, der wirklich einen Draht zu Gott hat, der uns in dieser Situation jetzt sagen kann, Herr, was sollen wir machen? Wir sind existenziell bedroht. Gut, oder? Gott zu befragen. Da antwortete einer von den Männern des Königs von Israel, doch, es gibt einen. Ich kenne jemand, der hat wirklich einen Draht zu Gott. Der ist Gottes Prophet. Der spricht mit Gott, der hört auf ihn. Elisa ist es. Einer dieser Propheten, eben, der nach Elia kommt. Elisa. Der ist es gewohnt, Gott zu dienen und wirklich so zu leben und das zu tun, was er von Gott empfangen hat. Und auch da habe ich mich gefragt, Leute, wenn es Probleme gibt im Leben, an wen richten wir unsere Fragen? Sind das Leute, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben? Sind es Leute, die wirklich, denen es ein Anliegen ist, dass sie von Gott her die Spur Gottes erkennen? Oder wen nehmen wir als Ratgeber? Sind es solche Leute, von denen du sagst, die haben eine lebendige Beziehung zu Jesus und die können mir helfen, Gottes Spur für mein Leben in dieser Situation herauszufinden? Da antwortete einer von den Männern, Elisa ist so einer, der Sohn Schafats. Er war Elias Diener. Und er ist jemand eben, der mit Gott in Verbindung ist. Dann heißt es in Vers 12, Josaphat sagte, okay, wenn das so ist, dann spricht Gott durch ihn. Wenn Elia ihn ausgesucht hat als seinen Diener, und wir wissen ja, dass er ihm dann auch das Amt übertragen hat, dann ist es ein Mann Gottes. Und die Könige von Israel, Juda und Edom gingen zu Elisa. Mit dieser existenziellen Bedrohung. Und jetzt, hör mal, wie da die Reaktion von Elisa ist. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Oh, darf man als Prophet das? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Er sagte, befrage doch deine Propheten oder befrage doch die Propheten deines Vaters und deiner Mutter. Sonst befragst du doch auch immer andere Leute. Du hast doch sonst immer Ratgeber, die du befragst. Frag sie doch. Und meines Erachtens kommt hier durch, sagt er, dass der König eben fest bleibt und sagt, nein, weißt du, es geht hier nicht um irgendwelche Wellness-Tipps, sondern wir sind existenziell bedroht. Wir brauchen Gottes Wegweisung in dieser Situation. Unsere Leute, die keine Beziehung zu Gott haben, können uns an dieser Stelle nicht helfen. Bitte, bitte, hilf uns in dieser Situation zu erkennen, was Gottes Plan ist für uns. König Joram antwortete, wir müssen mit dir zu tun haben, sprich für uns, hilf uns einfach Gottes Plan zu finden. Der Herr hat diese Könige hierher geführt, eben um sie vom König Moab abgeschlachtet werden zu lassen oder geführt, nur damit sie vom König von Moab abgeschlachtet werden. Und das sagte Elisa und dann nochmal, so wahr der Herr lebt, der Allmächtige, dem ich diene. Also, was er hier deutlich macht, Leute, ihr habt kein Wasser, das ist euer Problem. Aber ich kann es auch nicht regnen lassen, ich bin hier kein Zauberer. Wenn jemand Wasser schenken kann in dieser Situation, dann ist das wer? Der allmächtige Gott. Und deshalb kommen wir zu ihm. Er sagt eben, so wahr der Herr, der Allmächtige, dem ich diene, lebt. Ich würde mich nicht mit dir abgeben, ich würde dich nicht beachten, wenn nicht König Josaphat, eben dieser König vom Südreich, bei dir wäre, der manche Dinge ganz gut gemacht hat und sich zum Teil eben auch an Gott gewandt hat. Und dann umso erstaunlicher, und jetzt kommt unser Prinzip, lasst jemand holen, der die Harfe spielen kann. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Jetzt stellt euch das vor. Die Leute sagen, Elisa, hast du sie nicht alle? Also, wir werden bedroht. Wir haben kein Wasser mehr. Und in der Wüste, also 7 Tage lang schon gewandert. Also, wir können auch nicht uns zurückziehen, weil wir schaffen die Strecke nicht mehr ohne Wasser. Kämpfen in diesem Zustand können wir auch nicht. Wir haben gar keine Chance. Bist du bekloppt? Darf ich das so salopp sagen? Wir sind existenziell bedroht und du willst hier Lobpreis machen oder was? Ein Hafenspieler, was soll der denn? Hol mal Militär, himmlisches Militär. Ja. Manche Leute treffen sich Sonntag 19 Uhr, um sich auf Gott auszurichten. Holt mir einen Hafenspieler. Und der Text nimmt uns damit hinein, was passiert, als sie tatsächlich, also weiß nicht, wie lange das Gespräch ging, und sie gesagt haben, also das scheint uns sowas von, wir haben hier eine ordentliche Strategie gemacht, also Ressourcen gecheckt, einen Plan und so, und du sagst hier, Lobpreis. Aber dann wird uns berichtet, während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Wir kennen das ja von Saul, ja? Als David so die Harfe spielte und sein Geist sich beruhigte. Hier passiert etwas ganz anderes. Während er in all dieser Bedrängnis Zeit nimmt, um zu sagen, wir müssen uns auf den Allmächtigen ausrichten, kommt der Geist Gottes über ihn und gibt klare Anweisungen, was konkret zu tun ist, damit sie den Sieg erringen. Erst die Harfe. Bei aller Not, bei aller Bedrängnis, also diese Situation ist bedrängend, oder? Ist immer Zeit für die Harfe. Es gibt immer Zeit für die Harfe. Es gibt immer die Notwendigkeit, sich auf Gott auszurichten. Er kann das Wasser schaffen, nicht wir. Erst die Harfe. Dann die Schaufel. Und das kommt jetzt. Als eben dieser Harfenspieler da ist, kommt der Geist Gottes über ihn. Und er sagt es, so spricht der Herr. Also jetzt kommt eine klare Anweisung. Gott hat mir etwas offenbart für euch. So spricht der Herr. Das ist auch interessant, Leute. Was ihr dringend braucht, ist Wasser. Aber ihr seid ja überhaupt nicht vorbereitet. Was ist denn, wenn Gott Wasser schenkt? Das versickert ja hier einfach im Boden. Oder ihr habt ja nicht mal Krüge dabei, um dieses Wasser aufzufangen. Ihr seid für das Handeln Gottes überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt kommt unsere Schaufel. Also, während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus, macht richtig tiefe Löcher, nimm die Schaufel in die Hand und grab, was das Zeug hält, um einfach dieses Wasser aufzufangen. Und dann sagt er, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Ist auch interessant, gell? Noch seht ihr von diesem großen Wunder Gottes gar nichts. Es gibt noch gar keine Anzeichen, dass ihr sagen könnt, jojo, jetzt geht's gleich los. Ist wie heute, oder? Dass man teilweise so gar nicht diese Vorbereitung Gottes für das Wunder auch in unserer Mitte, dass man es gar nicht erkennen kann. Ihr seht noch nichts. Aber trotzdem, ich werde euch eins sagen, Gott wird Wasser schenken. Und dass es für alle reicht. Buddelt, was das Zeug hält. Macht Löcher. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, noch wird dieses Tal voll, Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Oh, was eine Botschaft in dieser Situation. Ja, Gott gibt euch, was ihr braucht. Aber es ist für Gott noch nicht das Ende. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Ihr werdet ihre schönen und gut befestigten Städte erobern, Pünktchen, 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 Pünktchen. Und am nächsten Morgen um die Zeit des Speisopfers strömte von Edom her Wasser und verteilte sich schon bald im Land. mit dem Ausrichten auf Gott kommt die Offenbarung, was von Gott her dran ist. Und indem sie es tun, kommt das Wasser, der Segen und der Sieg. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Und ich glaube auch in unserem Leben, in aller Bedrängnis. Es gibt viele Menschen, vielleicht habt ihr das auch immer wieder die Gelegenheit, die von solchen Notsituationen in ihrem Leben berichten. Und auch diesen Psalmvers, den vielleicht viele gelernt haben, als Telefonnummer Gottes, ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, Gott geht darauf ein und wir erleben das immer wieder. Aber eigentlich ist es gar nicht Gottes bevorzugte Strategie zu handeln. Und deshalb glaube ich, oder für mich war das so wertvoll, dieses Prinzip zu entdecken. Erst die Harfe. Bevor ich losschieße, ich habe so viele Lebensberichte gehört, wo Menschen einfach so, ohne Gott zu befragen, losgehen. In ihren Beziehungen, sich Partner holen. Ich schreibe das einfach mal mit einem Begriff. Und erst danach einfach, oh Herr, kannst du nicht segnen. Vorher nichts gefragt nach dem Weg Gottes und nach seiner Wegweisung. Und dann, wo es eng wird, dann plötzlich, ja, Herr, kannst du nicht. Es läuft doch nicht so gut. Und es gibt viele andere Bereiche. Und für mich ist dieses Prinzip hier wichtig geworden. Erst die Harfe. Erst wenn ich wirklich weiß, was Gottes Plan ist. Seht ihr, wir haben im Deutschen hier einen Begriff, der heißt Gehorsam. Der setzt sich zusammen aus Gehen und Hören. Gehorsam. Aber ich kann ja nur richtig gehen, wenn ich richtig gehört habe. Wie soll ein Kind gehorsam sein, wenn es gar nicht weiß, was zu tun ist? Wie will ich im Sinne Gottes handeln, wenn ich gar nicht weiß, was er will? Erst die Harfe. Erst ringen darum, Gott, was ist denn dran? Und dann losgehen und Löcher buddeln, wenn klar ist, was zu tun ist. Das würde ich euch gerne mitgeben. Dieses Prinzip klingt komisch, ja. Aber vielleicht bleibt es hängen. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Amen.